Hüte Losungen, Jahreslosung drin, und das ist Psalm 25, Vers 5, der erste Teil, und dort steht: Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich. Dazu gehört immer auch noch ein Lerntext, also ein Text aus dem Neuen Testament, und der steht für heute in Matthäus 23, Vers 10, wo es heißt: Einer ist euer Lehrer, Christus. Wir wollen uns heute Morgen ein bisschen Gedanken machen zu diesem Text, vor allem vom Alten Testament her, diese Stelle: Leite mich in deine Wahrheit und lehre mich. Und wollen da drei Punkten nachgehen, eben dem Leite mich in deine Wahrheit und lehre mich. Der neutestamentliche Text, ihr werdet es merken, kommt zwischendurch wieder vor, werde ich auch darauf eingehen, aber ich werde vor allem dem Alten Testament, diesen kurzen Vers eigentlich darauf eingehen und anhand von diesem die Predigt gestalten. Zuerst wollen wir uns zum Teil Leite mich ein paar Gedanken machen. Der erste Teil des Verses dreht sich um die Bitte des Psalmisten an Gott. Es ist die Bitte um Leitung. Es ist eine Aufforderung des Menschen an Gott. Es ist nicht Gott, der hier sagt, ich leite dich an, sondern der Psalmist, in dem Fall David, der sagt, hey, ich will deine Leitung haben. Er will, dass Gott ihn anleitet. Die Anfrage geht vom Menschen aus. Der Mensch, ein Mensch, der erkannt hat, was er an Gott hat und ihn deshalb um Leitung bittet. Und es ist doch so, wenn wir uns Christen nennen, ich weiß nicht, ob ihr euch auch Christen nennt, und wenn du sagst, ich bin Christ, dann wünschst du dir ja eigentlich die Leitung von Jesus, dass du eben Jesus nachfolgst und Jesus der Lehrer ist. Und das drückt eben auch der Text in Matthäus 23, Vers 10 aus, eben, dass Jesus unser Lehrer ist, dass wir die Leitung von ihm wünschen. Und was für Leitung kennen wir denn? Und ich finde, wenn es um Leitung geht, fallen mir vor allem drei Beispiele ein aus dem Straßenverkehr. Es gibt zum einen die Leitplanken, dann die Wegweiser und das Navi. Und das erste ist vielleicht die Leitplanke. Wenn wir uns die Leitung von Gott so vorstellen wie die Leitplanken, dann ist links und rechts sind irgendwo Grenzen markiert, zwischen denen wir uns aufhalten, wo wir uns befinden. Aber eigentlich ist das schon alles. Zwischen diesen Leitplanken können wir fahren, wie wir wollen. Wir können geradeaus fahren, rückwärts fahren, wir können wenden. Und eigentlich wissen wir auch gar nicht wirklich, wo wir hinkommen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, hoffe ich eigentlich, dass ich auf die Leitplanken auf der Autobahn oder auf einer Gebirgsstrecke nie angewiesen werde. Weil die Leitplanken sind ja wirklich eigentlich nur die letzte Rettung, damit nicht noch Schlimmeres passiert, wenn es zum Unfall kommt. Und ich denke, dass David, wenn er hier schreibt, leite mich, dass er nicht nur an so eine Leitung denkt, sondern er wünscht sich mehr. Und so ist die Frage, ja, wie sieht es denn mit dem Wegweiser aus? Ein Wegweiser ist schon viel konkreter. Also heute Morgen, wir sind von Bern hergekommen, wir haben zwar auch das Navi an, aber wir haben gleichwohl auch die Wegweiser gesehen, mal Richtung Zürich, Basel, dann Richtung Basel. Und die Wegweiser haben uns geholfen. Und desto näher wir kamen, desto genauer wurde es. Dann kamen auf einmal Bottmingen und Oberwil und all die Ortschaften, die hier heißen. Desto näher wir kamen, desto genauer ist ein Wegweiser. Und wenn wir denken, okay, Gott ist vielleicht wie ein Wegweiser, dann merken wir, dass er uns vielleicht Dinge vorgibt, eine gewisse Richtung gibt, und desto näher wir kommen, dass vielleicht noch mehr Sachen darüber stehen. Aber die Schwierigkeit des Wegweisers ist allerdings, dass er nicht aktiv eingreift. Wenn ich mich mal verfahren habe, wenn ich mal irgendwo falsch abgebogen bin, dann, ja, und es nicht unbedingt merke, dann geschieht nicht unbedingt etwas. Also ich war mal vor etwa 3 Jahren mit einem Freund von mir aus der Gemeinde unterwegs. Wir waren für das Unti-Lager ein Haus anschauen im Zürich Oberland, und dann gingen wir noch zum Flughafen, jemanden abholen aus der Gemeinde. Und das war eine Person, die war in Neuseeland gerade für 5-6 Wochen. Sie kam zurück und wir haben uns unterhalten, und unser Fahrer ist losgefahren vom Zürich Flughafen. Er ist losgefahren Und nach einer gewissen Zeit habe ich gemerkt, hey, wir fahren irgendwie gar nicht Richtung Bern, sondern er ist Richtung St. Gallen gefahren. Er hat die Wegweiser nicht beachtet und ist total in eine andere Richtung gegangen. Und es hat dann eine Zeit lang gedauert, bis er wieder gewendet hat und bis wir dann wieder schlussendlich auf dem richtigen Weg waren. Wenn wir uns die Leitung Gottes wie einen Wegweiser vorstellen, dann kann es sein, dass wir auch eine Zeit lang in die falsche Richtung gehen, weil wir vielleicht den Wegweiser falsch lesen. Oder wenn ich schon mal in einem anderen Land war, kann es sein, dass Wegweiser, wenn die Schrift anders ist, dass Wegweiser zum Teil fast mehr Verwirrung stiften, als dass sie einem helfen. Also ist die Frage, ja, Wegweiser ist auch nicht unbedingt die perfekte Art Leitung. Wie sieht es denn aus mit dem Navi? Eben, wir sind heute mit dem Navi hier hingefahren, das ist sehr praktisch, weil es wirklich den Weg anzeigt, schon ein bisschen im Voraus sagt es dir, hey, in 500 Metern rechts oder links oder geradeaus, ein Navi ist aktiv mit dabei. Ja, auch wenn ich mal falsch fahre, kann es sein, dass er mich zurechtweist, vielleicht mal ein bisschen auch penetrant zurechtweist, ich soll endlich wenden, oder aber, dass es uns eine neue Route vorgibt, einen neuen Weg vorgibt, den wir nehmen sollen. Und wenn wir uns Gottes Leitung so vorstellen, wie ein Navi, dann ist es jemand, der mitkommt, der mit mir irgendwo im Auto drin ist, aber wir merken auch, das Navi kommt irgendwann mal an die Grenzen. Vielleicht bei Stau kommt das Navi mittlerweile noch mit, kann es einen Umweg anzeigen, aber wenn es eine Baustelle gibt oder anderes, dann weiß das Navi auf einmal auch nicht mehr weiter. So merken wir, dass diese drei Leitungen, die wir vielleicht von Gott sagen können und vielleicht uns wünschen können, je nachdem, auch ihre Grenzen haben. Und ich denke aber, dass es einen riesen Unterschied gibt von diesen drei Leitungen zu der Leitung, die wir in der Bibel haben, die Gott uns eigentlich sein möchte. Bei all diesen drei Dingen ist eigentlich so, dass wir immer noch selber das Auto fahren. Aber wenn ich die Bibel lese, bin ich überzeugt, dass eigentlich Gott oder Jesus nicht nur in mein Lebensauto reinkommen möchte, sondern er möchte eigentlich das Steuer übernehmen. Eine Leitung nach biblischem Vorbild heißt, dass ich Jesus ans Steuer lasse. Wir machen das vielleicht, wenn wir ein Übergabegebet machen, dass wir sagen, hey, Jesus, ich will dir nachfolgen. Ich will, dass du mein Herr bist. Ich will, dass du mir sagst, was durchgehen will. Und wenn er mein Lebensauto fährt, dann kann es sein, dass wir dorthin gehen, wo es nicht mehr gemütlich ist. Weil wenn er fährt, dann passiert, was er will. Dann gehen wir dorthin, wo er will. So tun wir das, was er will. Das kann sein, dass wir in die schlimmen Quartiere kommen. Dass wir auf einmal merken, hey, ich sollte mit meinem Arbeitskollegen sprechen, den niemand mag. Oder in der Schule, dass ich mit demjenigen Schulkameraden mich abgeben soll, der eigentlich gar nicht so cool ist und den niemand gern mag, weil er nur blöde Sachen macht. Ja, es kann sogar sein, dass uns die Leitung, wenn wir Jesus nachfolgen, in andere Länder führt. Dass wir irgendwo anders hingehen und dorthin gehen, weil Jesus unsere Leitung ist. Und so möchte ich dich fragen, zu diesem ersten Punkt, wer sitzt in deinem Leben am Steuer? Welche Ausrede brauchst du vielleicht auch, damit Jesus nicht am Steuer ist? Von wem lässt du dich ablenken? An wem richtest du dein Leben aus, anstatt an Jesus? An Freunden, Familien, es können aber auch Leiter sein, es kann auch der Pastor eurer Gemeinde sein, das darf ich jetzt sagen, weil es ja nicht meine Gemeinde ist. Es kann auch sein, dass wir uns nach Personen ausrichten, anstatt nach Jesus. Darf Jesus in deinem Leben ans Steuer und bestimmen, wo es durchgeht? Oder darf er nur ans Steuer, solange du noch bestimmen kannst, wohin das es geht und in welchem Tempo? Das ist der erste Punkt. Leite mich. Und in was soll uns Jesus Gott leiten? Nämlich in deiner Wahrheit. Es geht um die Wahrheit. Und ich habe gemerkt beim Vorbereiten auch, dass ich hier häufig eigentlich ja, ein bisschen vielleicht nicht aktiv den Text nicht richtig lese, aber zumindest passiv mir gewisse Dinge anders denke. Es kann passieren, dass wir hier nicht lesen deiner Wahrheit, sondern dass wir lesen, hey, führe mich in meiner Wahrheit, das, was für mich richtig ist. Oder es kann auch sein, dass sie nicht lesen, oder zumindest vielleicht lesen, hey, führe mich in deiner Wahrheit, was wir dann lesen, in deinen Wahrheiten. Das wird die Pluralform denken oder lesen. Und so wollen wir uns heute zuerst zum ersten Punkt ein paar Gedanken machen, in deinen Wahrheiten. Wir leben in einer pluralen Gesellschaft. Dies zeigt sich auf sehr verschiedene Arten und Weisen, und Pluralität ist nicht per se etwas Schlechtes. Aber es bedeutet auch, dass es verschiedene Entwürfe, Lebensentwürfe gibt, die anscheinend richtig erscheinen. Und diese Entwürfe, die können die Familie betreffen, die Sexualität betreffen, Werte, Religion und noch vieles mehr. Und auch wenn es um die Wahrheit geht, so leben wir sehr in einer pluralen Gesellschaft. Wenn ich was behaupte, kommt häufig, okay, ja, was für dich stimmt, muss ja nicht für mich auch richtig sein. Für dich mag es richtig sein, dass du Jesus nachfolgst, dass du in eine Gemeinde gehst, aber für mich muss es noch lange nicht so sein. Es ist eigentlich heutzutage, könnte man fast meinen, alles okay, außer wenn man an Gott glaubt. Das ist nicht mehr okay. In der pluralen Gesellschaft ist eigentlich alles erlaubt, außer an einen Gott zu glauben, das ist etwas von gestern. Das ist heute nicht mehr in. Und wenn wir von der Wissenschaft herkommen, dann haben wir eigentlich auch ein Wahrheitsverständnis, dass etwas nur so lange gültig ist, bis das Gegenteil gezeigt wurde. Also eine Wahrheit ist immer nur vorübergehend. Und da kommt auf einmal die Bibel oder auch Gott, der eigentlich sagt, hey, das, was hier geschrieben steht, in meinem Wort, das ist wahr, gestern, heute und morgen. Das ist eine Wahrheit, die konträr ist zu dieser wissenschaftlichen Sicht. Der Gott der Bibel, an den wir glauben, passt eigentlich nicht in unser aktuelles Weltbild, in unsere Zeit, weil er eben sagt, es gibt nur eine Wahrheit. Und das Spannende ist eigentlich auch, dass sich Gott in der Bibel, im Alten Testament schon so vorstellt. Er sagt, ich bin der ich bin. Das ist sein Name. Mehr sagt er eigentlich nicht. Wenn er sagt, wer er ist der er ist. Punkt. Und wir Menschen müssen das einfach akzeptieren eigentlich. So lässt er uns vielleicht auch ein bisschen im leeren Raum. Und wenn wir in der Bibel von Wahrheit im Zusammenhang mit Gott lesen, das ist immer auch der Aspekt der Treue damit verbunden. Gott beansprucht für sich, dass er treu und wahr ist. Und er praktiziert dies auch. Das sehen wir im Alten Testament, dass Gott sich mal ein Volk oder ein Mann ausgesucht hat und mit diesem Mann, mit Abraham, will er Geschichte schreiben. Und er ist treu, auch dann, wenn das Volk untreu ist. Er bleibt treu, auch dann, wenn das Volk sich auflehnt gegen ihn. Gott ist treu und bleibt treu. Und der zweite Punkt ist, dass ich eben denke, dass wir häufig nicht lesen, oder wenn ich zumindest die Bibel lese, dass ich häufig einfach mich vor Augen habe, dass ich, wie sagen, nicht führe mich in deiner Wahrheit, sondern eher führe ich mich in meiner Wahrheit. Ich denke, dass wir Menschen, oder zumindest ich bin eher ein kritischer Mensch, ich hinterfrage sehr vieles. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wie es bei dir ist, ob du vieles hinterfragst, aber ich hinterfrage sehr vieles. Ich will verstehen, was geschrieben steht oder was abgeht. Und ich denke, dass Hinterfragen nicht grundsätzlich schlecht ist. Aber wir kommen an einen Punkt, auch gerade wenn es um Glaubensdinge geht, wo das Verstehen seine Grenzen hat, an dem es unseren Verstand übersteigt. Wir kommen an einen Punkt, an dem wir Gott vertrauen müssen, an dem unser Verstand nicht mehr mitkommt. Das bedeutet dann auch, dass wir eigentlich Gottes Aussagen ernst nehmen, auch wenn wir sie nicht verstehen. Dass wir vielleicht eben in schwierigen Zeiten unsere Aussagen festhalten, an Zusagen festhalten, die eigentlich nicht in unser momentanes Empfinden passen. Und ich denke auch, dass es eben dann wirklich darum geht, dass wir an seine Wahrheit glauben und nicht an meine, welche ja häufig von den Umständen beeinflusst ist, die mich umgeben. Und ich denke auch, dass es zum Teil sein kann, dass dies, was wir in der Bibel lesen, was wahr ist, konträr zu dem steht, was ich glaube, was du glaubst, wie wir vielleicht sogar leben. Es geht darum, Gott vollumfänglich zu vertrauen und eben vielleicht auch gerade dort, wo wir die Gründe nicht genau kennen. Und ich glaube, das Vertrauen auf Gott wird vor allem dort auf die Probe gestellt, wo es weh tut. Vielleicht, wo wir etwas zurücklassen müssen. Und ich möchte dich herausfordern, vielleicht gibt es einen Punkt in deinem Leben, wo du merkst, dass eigentlich die Bibel, und ich meine nicht die Christen, sondern wirklich die biblische Botschaft, etwas anders von dir verlangen, von dem du anders leben solltest. Und da kannst du entweder weiterhin sagen, nein, ich sehe die Bibel anders, ich verstehe das halt anders. Oder dass du anfängst zu sagen, okay, hey, es tut weh, weil es mich ganz persönlich trifft und ich gehe das an. Du kannst sagen, hier bin ich Gott, ich stelle mich unter dich, in deiner Wahrheit. Ich will, dass das passiert, was du möchtest. Und hier könnte man schon auch sagen, ist das denn nicht gesetzlich, so dass du musst tun? Wo bleibt denn da die Gnade, wo bleibt das Werk von Jesus, was er gemacht hat? Ich denke aber, dass es vielmehr darum geht, dass es in der Bibel sehr viele Stellen, auch gerade bei Jesus, gibt, die uns zeigen, dass Wort und Tat zusammenhängen. Besonders der Jakobusbrief ist dann voll davon, eigentlich, dass wirklich die zwei Dinge zusammenhängen. Die Wort und die Tat hängen zusammen, der Glaube, der Früchte bringt. So möchte ich dich fragen, Gott ist die Wahrheit. Glaubst du ihm auch und gerade dort, wo es weh tut? Und vielleicht, wo nimmst du dir konkret vor, Gott zu glauben und dich zu ändern? Die dritte Aussage ist, und lehre mich. Die beiden ersten Aussagen waren für mich persönlich herausfordernd. Zu sagen, hey, leite mich in deine Wahrheit und dann der dritte Teil, und lehre mich. Also zuerst das Steuer abgeben, Jesus ganz zu vertrauen, dass das, was er vorhat für dein Leben, für mein Leben, richtig ist. Das sind eigentlich erst die Voraussetzungen, damit wir bereit sind zu diesem dritten Teil, zum Teil, und lehre mich. Hier stellt sich die Frage, sind wir überhaupt bereit zu lernen? Wollen wir lernen? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber zumindest ich habe eben ein Jahr länger noch an der STH Basel studiert als Raphael. Ich bin erst jetzt am Abschließen und ich musste immer noch Dinge lernen, Arbeiten schreiben und Bücher lesen. Vielleicht bist du auch in der Ausbildung noch oder auf der Arbeit und hast genug zu tun eigentlich, und dann sollen wir auch noch lernen im Glauben. Sind wir bereit zu lernen? Und es ist eigentlich so, lernen tut man vielleicht auch beim Vorbeigehen, aber meistens lernt man aktiv. Man muss sich Zeit nehmen zum Lernen. Und am meisten, zumindest ich, lerne ich durch Fehler oder durch Reflexion von Dingen, die ich gemacht habe. Wenn ich mir Zeit nehme und zurückblicke, was passiert ist. Und ich hole Ratschläge ein und versuche, mich zu verbessern. Das, was ich tue, zu verbessern und aus Fehlern zu lernen. Und hier stellen sich beim Lernen auch zwei Fragen. Wie lerne ich? Und wie viel Zeit investiere ich für das Lernen? Zunächst zur ersten Frage, wie lerne ich? Wie lernen wir Gott besser kennen? Wenn wir uns Leitung von Gott erwünschen, weil er die Wahrheit ist, wie lernen wir dann? Wie machen wir dies? Und ich denke, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt. Auch gerade in der Gemeinde. Das kann der Lobpreis sein, das kann im Gebet sein. Es kann aber auch sein, dass ein Bruder oder Schwester im Glauben irgendwie einen Eindruck hat über unser Leben uns das erzählen kommt. Das kann sein durch die Predigt oder durch Begegnungen, aber eben auch durchs Bibellesen. Und ich denke, dass all diese Dinge sehr wichtig sind, um zu lernen, um Gott besser kennenzulernen. Aber ich denke, dass es eine Sache gibt, die sich nicht ersetzen lässt. Und das ist in der Bibel zu lesen. Ich bin überzeugt, dass sich nichts oder dass sich alles ersetzen lässt, aber das Bibellesen nicht. Es ist auch nicht unbedingt meine Lieblingsart, das Bibellesen. Ich habe viel lieber Musik, wo ich Gott begegne, aber das Bibellesen ist wirklich, wo ich Gott begegnen kann. Jesus selbst sagt, dass nur einer unser Lehrer ist, und zwar er selber. Er will, dass wir auf ihn hören, nicht auf Menschen. Ja, es ist gut, auch Predigen zu hören, christliche Bücher und Zeitschriften zu lesen, das ist alles ist nicht falsch, aber auf ihn sollen wir hören. Und ich bin überzeugt, dass wenn wir die Bibel lesen, dann hören wir auch auf Jesus, können uns dann immer noch darüber austauschen. Und die neutestamentliche Stelle richtet sich in einem Teil, wo Jesus darüber redet, dass die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die Studierenden, also die Prediger der damaligen Zeit, dass die eigentlich ihren Auftrag nicht wahrnehmen. Sie machen zwar gute Worte, aber ihre Taten sind nicht gut. Ihre Taten stimmen nicht mit dem überein, was sie sagen. Und gleichwohl möchten sie, dass man sie Lehrer nennt. Also sie wollen diese Anerkennung haben. Jesus sagt eben, nein, ich soll das nicht tun. Nur mich soll die Lehrer nennen. Und ich glaube, weil auch bei Jesus sehen wir das, dass die Worte und die Taten zusammenkommen. Jesus spricht nicht nur vom barmherzigen Samariter, sondern Jesus ist auch der, der barmherzig auftritt, der den Kranken hilft, den Leuten hilft, die ausgestoßen sind. Und vielleicht fragst du dich, ja, das ist ja nichts Neues, dass die Bibel wichtig ist. Das haben wir schon immer gehört, dass die Bibel wichtig ist, man darin lesen soll. Und wieso soll man das denn? Das ist ja eigentlich etwas Altes und jetzt sind wir doch vielleicht weiter. Und ich bin überzeugt, dass die Bibel eben das Wort Gottes ist, weil es heißt im Johannes, das Wort wurde Fleisch und das war Jesus. Und in der Bibel lesen wir, dass eben wie Jesus gewirkt hat, wie er hier auf der Erde war. Und ja, hier kann man wirklich wieder fragen, okay, dann sagst du eigentlich, ich soll täglich in der Bibel lesen. Ich kann sagen, wir haben in der Gemeinde, wo ich bin, haben wir ein Buch gelesen von David Platt, das ist Keine Kompromisse. Und da gibt es so 5 Punkte und ein Punkt war, dass er gesagt hat, hey, lies in einem Jahr die Bibel durch. Das sind etwa 4 Kapitel, das gibt 20, 25 Minuten pro Tag. Und da könnte man fragen, hey, das ist doch mega gesetzlich. Jetzt muss ich so viel Bibel lesen. Was bringt das mir? Was bringt es mir, so viel Zeit in das zu investieren? In die Bibel zu lesen? Aber wer so fragt, habe ich auf einmal gemerkt, was bringt es mir? Oder weshalb muss ich in die Bibel lesen? Liegt vielleicht auch daran, weil Jesus noch nicht ganz wirklich alles von meinem Leben hat. Wenn Jesus, und da schließe ich mich mit ein, meinem Leben am Steuer sitzt, dann will ich doch mehr von ihm erfahren. Dann will ich mehr von ihm erfahren, wissen, was er denkt und wissen, was er machen würde. Und ich finde es auch erschreckend, dass es uns ja eigentlich sonst nicht schwerfällt, Zeit für etwas zu investieren. Zumindest ich, wenn ich meinen Alltag anschaue, merke, mir fällt es leicht, mir Zeit zu nehmen, eben mein Hobby, mir fällt es leicht, Zeit zu nehmen für meine Freunde, für meine Familie, für meine Freunde. Mir fällt es leicht, Zeit zu nehmen, auch mal eine Serie zu schauen oder einen Film zu schauen. Das alles kann ich problemlos 30 Minuten oder länger am Tag machen. Aber wenn ich mal 5 Minuten Bibel lesen sollte, dann fällt es mir schwer. Und dann kommt auch bei mir der Vorwurf, das ist doch gesetzlich, wenn ich täglich das machen soll. Aber auf der anderen Seite fällt es mir leicht, täglich Musik zu hören, auch manchmal immer die gleichen Lieder. Und ich denke, dass es uns auch nicht erstaunen sollte, dass uns das Bibellesen so Mühe macht. es gibt in der Kirchengeschichte auch bis heute immer wieder Geschichten, wo man hört, dass Leute zum Glauben kamen durchs Bibellesen. Dass ganze Erweckungen geschahen, nur weil die Leute angefangen haben, die Bibel zu lesen. Und ich glaube, dass eben auch der Feind nicht Freude hat, wenn wir Bibel lesen, weil er genau weiß, was geschehen kann, wenn wir die Bibel lesen und uns diese Worte zu Herzen kommen lassen. Bist du bereit, vielleicht auch auf etwas zu verzichten, damit du mehr Zeit hast, hinzuschauen, damit du vielleicht mehr Zeit fürs Bibellesen hast? Ich persönlich habe bei mir vor einer gewissen Zeit durch einen Input an der SDH Basel einen blinden Flecken in meinem Leben gefunden, wo ich sehr viel Zeit verbrate. Und mit dem habe ich immer noch sehr Mühe eigentlich. Und zwar ging es in der Predigt darum, um die Droge Nummer 1 unserer Zeit. Und die Droge Nummer 1 in unserer Zeit ist das Handy, das Smartphone. Weil wir das eigentlich immer dabei haben. Und ich habe auch, also ich habe Snapchat, ich habe Instagram und Facebook, was man so alles hat, wenn man halt ein bisschen jung bleiben will. Und ich habe das eigentlich gemeint, ich brauche das nicht so viel. Ich habe gedacht, ich brauche das ab und zu, aber nicht so viel. Gleichwohl gemerkt nach einer gewissen Zeit, hey, mein Konsum ist zu hoch. Und auf den Handys, auf den meisten Handys kann man ja so eine Bildschirmzeit einrichten. Ich habe mir eine Bildschirmzeit von 20 Minuten für alle Social Medias eingerichtet. Und ich war erschüttert, wie schnell mein Guthaben aufgebraucht war. An guten Tagen ist es um 2 Uhr nachmittags aufgebraucht. Aber an den meisten Tagen ist es schon um 10 Uhr durch. Und ich bin nicht einer, der vor 7 Uhr aufsteht. Und das hat mich schockiert. Ich verbrate so viel Zeit, und das heißt ja nicht, dass es schlecht ist, aber ich verbrate viel Zeit damit und mache es nicht bewusst. Und das ist mein blinder Fleck, wo ich gemerkt habe, wo ich mehr Zeit investieren möchte. Und es ist immer noch schwierig für mich, obwohl ich diese Limite drin habe. Und vielleicht die Frage an dich, bist du bereit, vielleicht mehr von Gott zu hören, mehr die Bibel zu lesen und dich im Wort zu vertiefen? Und ich glaube, das geht auch mir so. Oftmals sage ich, es ist halt nicht meine Art, die Bibel zu lesen. Und hey, das Coole ist, du kannst die Bibel hören. Also ich höre die Bibel. Mir fällt es immer noch schwer, die Bibel zu lesen. Aber ich höre die Bibel. Ja, auf was bist du bereit zu verzichten, dich einzuschränken, damit du vielleicht mehr Zeit hast für Leute, aber eben auch zum Bibellesen? Wir haben nun diesen ganzen Vers, sind wir eigentlich jetzt durchgegangen, und dieser geht so: Leite mich in deine Wahrheit und lehre mich. Es ist so, dass die Herren und der Brüdergemeinde diese Losungen rausgibt, die machen eigentlich. In der Regel brauchen sie den ganzen Vers, aber in diesem Fall haben sie jetzt nur den ersten Teil genommen. Vielleicht hast du das gemerkt, dass du mitgelesen hast, denn es geht noch weiter. Es folgt dann: Denn du bist der Gott, der mir hilft. Täglich harre ich auf dich. Gott ist derjenige, der uns hilft, dies zu tun, indem wir ihn ans Steuer lassen und an ihn glauben. Und uns auf ihn einlassen. Und ich finde, dieser Teil macht etwas ganz klar. Es ist etwas, wo ich mich jeden Tag wieder neu dafür entscheiden muss. Ich finde das Übergabegebet eine super Sache. Ich finde es wirklich toll, dass wir irgendwie das mal uns Jesus unser Leben übergeben und einfach sagen, hey, ich folge dir nach. Aber es ist jeden Tag neu eine Entscheidung, will ich mit Jesus mein Leben gehen? Will ich unter seine Führung gehen, dass er wirklich mich leiten darf? Will ich ihn wirklich ans Steuer lassen, jeden Tag wieder neu? Das muss nicht in einem Übergabegebet wieder sein, sondern mit einer inneren Entscheidung. Aber jeden Tag ist es eine Entscheidung, und morgen, wenn ich aufstehe, will ich den heutigen Tag mit Jesus gehen, dass er mich brauchen darf, dort, wo ich unterwegs bin, dass ich bereit bin, auf Leute zuzugehen, die in Not sind. Und vielleicht auch mal zu hören, dass Gott mir sagt, hey, es ist genug, ruh dich aus, es braucht auch Ruhezeiten. Aber ich denke, das Wichtige ist, dass Jesus ans Steuer darf. Und wir jeden Tag ihn fragen, was dran ist. Ich möchte nochmal die drei Punkte der Predigt wiederholen. Leite mich. Wer sitzt in deinem Leben am Steuer? Vielleicht welche Ausrede brauchst du, damit es eben nicht nur Jesus allein ist? An wem richtest du dein Leben aus? Von wem lässt du dich ablenken? Darf Jesus in deinem Leben als Steuer und in seinem Tempo mit dir unterwegs sein? Gott ist die Wahrheit. Glaubst du ihm auch, dass alles, was er sagt, wahr ist und dir eigentlich zum Besten dient? Auch und gerade dort, wo es weh tut. Wo nimmst du dir vielleicht konkret vor, neu an Gott zu glauben oder dich zu ändern? Der dritte Punkt, bist du bereit, aktiv zu lernen, vielleicht eben auch wirklich mit dem Bibellesen neu zu beginnen? Und das muss nicht 4 Kapitel am Tag sein. Das können auch 2, 3 Verse sein zum Starten. Aber einfach wieder aktiv zu sagen, hey, ich will neu Bibel lesen. Und du kannst sogar aussuchen, du musst nicht gleich mit den Büchern Mose anfangen, wo nur die Namensregister sind. Du darfst mit den spannenden Büchern anfangen. Mit dem Neuen Testament. Und wenn du nicht weißt, wo du anfangen sollst, dann darfst du gerne zu mir kommen oder zum Raffi, der hat dir sicher einen Tipp, welches die spannenden Bücher sind und welche Bücher du eher ein bisschen nach hinten schieben kannst. Aber ich denke, es lohnt sich, die Bibel zu lesen oder zu hören. Ich würde gerne zum Abschluss den ganzen Vers mit euch zusammen sprechen. Der ganze Vers, Psalm 25, 5, mit diesem Zusatz, den ich jetzt nur ganz am Schluss kurz gebracht habe. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott, der mir hilft. Täglich harre ich auf dich. Ich bete noch zum Abschluss. Himmlischer Vater, vielen Dank, dass du uns nicht alleine lässt, sondern dass du uns Jesus gegeben hast. Du siehst, dass es eine riesen Herausforderung ist, Jesus in unserem Leben ans Steuer zu lassen. Du siehst, was uns hindert, dies zu tun. Und wenn wir das auch getan haben, dass es immer wieder Hürden gibt, wieder neu dir voll und ganz zu vertrauen. Ja, Herr, und führe uns in deiner Wahrheit. Zeig uns, was richtig und falsch ist. Und hilf uns, Dinge anzugehen, die in unserem Leben nicht richtig sind. Ja, Herr, und hilf uns, dass wir wirklich aktiv lernen. Du siehst, wo wir ja vielleicht auch mehr Zeit für dich investieren könnten. Und zeig uns, wo es dran ist, vielleicht Dinge aufzugeben und mehr für dich zu investieren. Zeig uns aber auch gerade, wie wir vielleicht einen neuen Zugang bekommen können zu deinem Wort. So bitten wir in Jesu Namen. Amen.